und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. In der heutigen Folge diskutieren wir einen Überblick über das Reizmagensyndrom. Der Reizmagen wird ja oftmals diagnostiziert, wenn es im Magen drückt. Das Drücken kann nach dem Essen sein, kann ohne Essen auftreten, wenn der Magen brennt oder wenn das Essen einfach auf den Magen schlägt. Aber was ist das eigentlich, der Reizmagen? Jochen, willst du uns da ein bisschen aufklären?
Reizmagen ist wie alle funktionellen Erkrankungen eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, Patient oder Patientin und Arzt beziehen die Beschwerdequelle auf den Magen. Das ist die eine Voraussetzung. Die Beschwerden müssen lange genug bestehen, nicht durchgehend, aber mindestens 3 Monate sein. Und es dürfen keine anderen Ursachen für diese Beschwerden gefunden worden sein. Das heißt, Voraussetzung für diese Diagnose ist, dass zumindest eine Endoskopie durchgeführt wurde mit entsprechenden Biopsien. Und wenn man dann keine Erklärung gefunden hat, dann teilen wir den Reizmagen in 2 Typen ein. Und das macht unter therapeutischen Aspekten durchaus Sinn. Wir haben die, wo die Schmerzen oder das Brennen im Vordergrund steht. Das nennt man auch Epigastric Pain-Syndrom oder die, wo eher Völlegefühl, vorzeitige Sättigung, Übelkeit, dass man so das Gefühl hat, der Magen arbeitet nicht richtig, im Vordergrund steht. Natürlich gibt es auch Überlappungen, dass Patienten Symptome aus beiden Gruppen haben. Und wenn das der Fall ist, dann sollten wir die Diagnose Reizmagen stellen, positiv vermitteln und die Therapie unter dem Aspekt, was ist das jetzt für ein Typ, initiieren. Ja, Ahmed, ich hoffe, du stimmst meiner Klassifikation zu an dieser Stelle.
Absolut, ist ja die Klassifikation nach den Rob-Kriterien, wenn man so will. Wir haben ja keine deutschen Leitlinien, muss man auch mal sagen, zum Reizmagensyndrom. Wir haben eine schöne Reizdarmleitlinie, keine Reizmagenleitlinie. Klar, das impliziert ja so ein bisschen, dass man es sehr, sehr gut im Alltag abgrenzen kann, Reizmagen von Reizdarm. Aber die Realität ist natürlich schon ein wenig eine andere, dass wir natürlich eine starke Überlappung haben. Du hast gesagt, starke Überlappung zwischen Schmerz und den dysmotilen Symptomen. Aber wir haben eben auch eine starke Überlappung zwischen Reizmagen und Reizdarmsymptomen. Aber wir können schon so ein bisschen herausarbeiten, ob die Beschwerden sich eher auf den Oberbauch beziehen und wir eher in Richtung Reizmagen gehen. Oder ob es eher dann die anderen Symptome sind, wie wir sie vom Reizdarmsyndrom kennen. Und das ist dann natürlich auch für unsere Therapie wichtig, obwohl wir durchaus überlappende Therapien auch haben. Wir sprechen ja gleich nochmal über die Therapien. Ist es schon auch eine gewisse Differentialtherapie? Wir haben ja durchaus eine gewisse Wirksamkeit des Protonpumpenblockers, auch wenn er für das Reizmagensyndrom nicht zugelassen ist. Aber es gibt die entsprechenden Studien. Es ist jetzt nicht mein Favorit, aber es ist auch klar, wenn wir eher Reizdarmsymptome haben, dann sollten wir natürlich erst recht nicht mit einem Protonpumpenblocker arbeiten, was ja durchaus die Krankenkassenstudie gezeigt hat, dass Reizdarmpatienten häufig mit einem PPI behandelt werden. Das soll natürlich nicht sein. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Favorit. Mein Favorit sind da vor allem in der Therapie, wenn wir jetzt über Therapie sprechen, beim Reizmagensyndrom, natürlich die Phytotherapie. Hier gibt es sehr, sehr gute evidenzbasierte Daten aus der Literatur, placebo-kontrollierte Studien in hoher Zahl zu den verschiedenen Phytotherapeutika, die eben begründen, dass wir es beim Reizmagensyndrom evidenzbasiert einsetzen und vor dem Hintergrund eben letztlich dieser placebo-kontrollierten Studien durchaus sogar die Empfehlung in internationalen Leitlinien zu diesen Substanzen. Ja, Martin, willst du vielleicht mal sagen, was das so für Substanzen sind in der Phytotherapie, was wir so evidenzbasiert einsetzen, was ja in unserem Portfolio eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Ich kann mich noch erinnern, vielleicht in diesem Zusammenhang so vor 25 Jahren, als es mit den Studien losging und wir über Phytotherapie gesprochen haben vor Gastroenterologen, da haben die uns ja einen Vogel gezeigt und gesagt, was ist das denn, wie Phytotherapie, ne? Mittlerweile zeigt uns ja keiner mehr den Vogel. Jeder hat die Phytotherapie als feste Therapiesäule bei diesen Störungen, auch in der First-Line-Therapie, wenn man so will. Und ja, Martin, was nimmst du da? Was sind das für Extrakte, für Kombinationen? Was ist da dein Favorit?
Ja, lang, lang ist her, dass man Reizmagen ohne pflanzliches behandeln konnte. Das Interessante ist, dass sozusagen die pflanzlichen Präparate, zumindest die in Deutschland entwickelten, tatsächlich auch über den großen Teich schwimmen und inzwischen auch in Nordamerika sehr gut aufgenommen werden. Der Begriff Phytotherapie sagt ja zunächst mal Therapie mit pflanzlichen Präparaten. Und beim Reizmagen haben wir gute klinische Studienlage, beim Reizdarm auch. Pflanzlich geht aber eigentlich schon los bei der Ballaststofftherapie. Ja, auch das sind pflanzliche Präparate. Und dann gibt's ein Sammelsurium an pflanzlichen Arzneimitteln, die in Tropfen, in Kapseln, in Tabletten daherkommen und zum einen Extrakte sind, das heißt, ich nehme eine Pflanze, eine Wurzel oder ein Blatt oder eine Blüte, je nachdem, wo ich die wirksamen Stoffe erwarte und lege sie zum Beispiel in Ethanol und dann werden Inhaltsstoffe extrahiert und dann kann man einen Extrakt herstellen und diese Extrakte kann man auch mischen, ja, wenn wir gleich drüber reden. Oder ich kann aus den Pflanzen Öle herauspressen und derartige Öle in Kapseln verpacken oder was auch immer oder in Tabletten hineingeben. Für einen Reizmagen, ich glaube, relativ führend ist hier in der Therapie oder auch in der leitlinienkonformen Therapie eigentlich eine Neuner-Kombination aus Pflanzenextrakten. Das sind tatsächlich Tropfen, die man so in kleinen Fläschchen zu sich nimmt. Wir sprechen ja nicht über Markennamen, das darf man als Arzt öffentlich gar nicht so sehr, aber wir sprechen über Wirkstoffnamen. Die sind jetzt ein bisschen abstrakt, also die Pflanzenkombination, die man beim Reizmagen sehr viel einsetzt, das ist eine Neuner-Kombination in Tropfenform, heißt STW5, also spätestens der Apotheker kann mit STW5 was anfangen und die gibt es neuerdings auch in der 6er-Kombination, dann heißt sie STW52. Und da gibt es tatsächlich eine ganz tolle klinische Studienlage, da gibt es Placebo-kontrollierte Studien, also wo man sozusagen gegen nichts testet, also was vergleichbarer Geschmack daherkommt. Eine Studie finde ich total interessant, die wurde in Magdeburg durchgeführt, da wurde mit STW5 der Reizmagen über 8 Wochen behandelt und dann konnte man placebo-kontrolliert sehr schön herausarbeiten, wie viel das Delta der Wirksamkeit gegenüber Placebo da ist. Und es ist substanziell. Das heißt, die Patienten profitieren, wenn sie das mal 8 Wochen nehmen. Und in dieser Studie wurde aber nach weiteren 10 Monaten wurden die Patienten alle nochmal kontaktiert und nachgefragt, ob immer noch eine Wirksamkeit da ist. Man konnte nach 10 Monaten immer noch das Delta gegenüber Placebo sehen. Das heißt, da hat man tatsächlich einen Aspekt der langfristigen Wirksamkeit, wenn man es mal eine Zeit lang konsequent eingenommen hat. Beim Reizmagen sind sicher Tropfenpräparate. In der Leitlinie tauchen halt diejenigen auf mit der besten klinischen Studienlage. Das ist das beim Reizmagen. Da gibt es keine deutsche Leitlinie, aber es gibt eine europäische Leitlinie. Das ist sicher das STW5, aber es tauchen oftmals auch Kombinationen mit Pfefferminzöl, Kümmelöl in Kapseln auf. Jochen, welche pflanzlichen Präparate gibst du denn darüber hinaus noch eine Empfehlung ab?
Also die Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil zunächst mal die Präparate, die du genannt hast oder diese pflanzlichen Substanzen, die du genannt hast, die spielen auch bei mir eine ganz wichtige Rolle. Es gibt eine weitere Substanz, eine pflanzliche, die ein vollpflanzliches Produkt ist und für die es eine gute Datenlage gibt bei Schmerzen im Oberbauch. Und dort konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass sie genauso wirksam ist wie Protonenpumpenblocker. Und Protonenpumpenblocker sind ja für viele Patienten, aber auch für viele Hausärzte sozusagen der Maßstab. Das gibt die Studienlage überhaupt nicht her, aber es ist halt so. Das kriegen die Patienten im Regelfall verordnet, wenn sie irgendwelche Oberbauchbeschwerden haben. Und wenn man dann auf Substanzen zurückgreifen kann, die im Vergleich zu diesen Protonenpumpenblockern mindestens einen gleich guten Effekt gezeigt haben, dann finde ich, ist das etwas, was auch Patienten und auch zuweisende Ärzte dann überzeugt, solche Präparate tatsächlich einzusetzen. Ja, diese Substanz heißt Polyprotect, auch das ist kein Handelsname, aber auch da weiß der Apotheker wahrscheinlich was mit anzufangen, wenn er das hört. Das ist etwas, was bei mir dann auch eine Rolle spielt, aber in dieser Gruppe mit Schmerzen. Also wenn Übelkeit, Völlegefühl, solche Dinge im Vordergrund stehen, dann spielt das für mich nicht eine große Rolle. Ahmed, hast du noch weitere auf dem Radar, die du uns empfehlen kannst?
Der Martin hatte das ja schon mit einem Bypass erwähnt, aber ich glaube, da ist die Datenlage nämlich auch sehr gut. Placebo-kontrollierte Studien, auch in nicht nur eine, sondern mehrere, eben aus der Kombination aus Pfefferminz und Kümmelöl. Und das ist das Spannende letztlich an der Phytotherapie. Wir haben ja nicht nur die klinischen Studien, placebo-kontrollierten Studien, sondern wir haben ja auch die präklinischen Studien in einer großen Anzahl, die uns ja zeigen, dass ja Phytotherapie eine nachgewiesene Wirksamkeit am Gastrointestinaltrakt hat in verschiedenen Formen. Es beeinflusst die Hypersensitivität, die Motilität, die Sekretion. All das ist durch die einzelnen Extrakte oder mit den einzelnen Extrakten nachgewiesen. Natürlich unterschiedliche Wirkungen. Und wir haben dann ja in der Summe der Kombination dann auch einen sogenannten synergistischen Effekt. Das heißt, der Effekt ist mehr als die Summe der Einzeleffekte. Das nennt man dann synergistischer Effekt oder auch Multitarget-Effekt. Und das machen einfach die Phytotherapien aus und sowohl klinisch als auch präklinisch eine sehr, sehr gute Datenlage für die Behandlung des Reizmagensyndroms. Ich glaube, was spannend ist, was relativ neu ist, und das würde man ja erstmal beim Reizmagen nicht erwarten, aber wir wissen auch pathophysiologisch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass auch duodenale Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Duodenale Faktoren im Sinne einer Mikroinflammation oder eben Stichwort Mikrobiom. Und da gibt es ja eine relativ aktuelle Studie, die eben zeigt, dass auch Probiotika, würde man ja eher beim Reizdarm erwarten, aber Probiotika auch beim Reizmagensyndrom einen signifikanten Therapieeffekt aufzeigt. Eine Kombination aus bestimmten Bakterienkulturen, die im Grunde genommen in einer placebo-kontrollierten Studie die Wirksamkeit nachgewiesen haben. Also wir haben auch beim Reizmagensyndrom die Möglichkeit, mit Probiotika zu arbeiten. Aber wie mit allen Probiotikern ist es so, man muss genau hinschauen, mit welchem Bakterienstamm und Spezies wurde welche Studie durchgeführt und verwendet dann eben die Probiotika bei dem Reizmagensyndrom und kann nicht irgendein Probiotikum nehmen, dann wird man wenig Therapieeffekte haben. Und ich glaube, da haben wir eine Menge an Möglichkeiten in der Hand, verschiedenen Therapien, verschiedene Phytotherapien, die wir systematisch versuchen bei den Patienten. Und wenn ein Patient auf ein Phytotherapeutikum anspricht, dann ist das die Therapie, mit der er sich dann auch im weiteren Langzeitverlauf immer wieder behandeln wird können im beschwerdereichen Intervall. Ja, insofern gute Optionen für unsere Patienten. Martin, haben wir vielleicht irgendwas vergessen noch an Therapien? Also die Psychopharmaka haben wir ja nochmal eine extra Sendung, also den Kopf im Sinne der Brain-Gut-Achse, aber haben wir irgendwas vergessen?
Ich würde sogar gern noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du wirfst einen ganz wichtigen Punkt auf mit der Probiotikatherapie des Reizdarmsyndroms, wo du uns über die neuen Studien berichtest, die eigentlich sagen, dass die Pathophysiologie möglicherweise im Dünndarm liegt, also im Zwölffingerdarm und gar nicht mehr im Reizmagen. Und das, du spielst ja auf die Studien von Jan Tack aus Belgien an, ja, der eigentlich den Reizmagen als Leaky Gut-Erkrankung des Zwölffingerdarms definiert und dafür eine extrem gute Evidenz bietet und deshalb können wir das mit Keimen behandeln. Aber das wirft eigentlich nochmal die Frage auf und die Frage höre ich von meinen Patienten eigentlich in jeder Sprechstunde, warum habe ich eigentlich einen Reizmagen? Ja? Und die Frage können wir nicht beantworten. Ja? Wir haben für die verschiedensten Aspekte Hinweise, ja? Also die Barrierestörung im Zwölffingerdarm, wir haben im Magen die Mikroinflammation, wir haben im Magen die Motilitätsveränderungen, sei es, dass es nicht ordentlich ausgetrieben werden kann oder dass die Speise nicht ordentlich gespeichert werden kann, also die Rezeption nicht wirklich funktioniert, dann haben wir die Infektionen im Magen, so ein bisschen überraschend, aber es gibt tatsächlich einen Magenkeim, den Helicobacter pylori, der im Magen sitzen kann und Schmerzen verursachen kann. Und ich habe im Magen, das hat der Jochen vorhin schon angesprochen, auch sensorische Störungen, also die viszerale Hypersensitivität, die Überempfindlichkeit. Und eigentlich gibt es einen bunten Blumenstrauß an Ursachen, die bei jedem Mensch so ein bisschen anders zusammengesetzt sind und wir haben nicht die einzelne Ursache, die wir behandeln können. Und darum haben wir dieses Sammelsurium an verschiedensten Wirkstoffoptionen. Und wenn wir bei den Ursachen sind, dann haben wir noch einen Aspekt, der sich daraus ergibt. Der Jochen hat es vorhin ganz kurz angeschnitten. Ja, wir haben ja eigentlich eine Ausschlussdiagnostik. Aber wenn ich jetzt Völlegefühl nach dem Essen habe, nach oben drei Kriterien, 3 Monate lang, jeden zweiten Tag. Jochen, was ist denn die Ausschlussdiagnostik die der Hausarzt veranlassen soll, damit man am Ende, am besten einer kurzen Odyssee, einer kurzen Ärzte-Odyssee, sicher sein kann, das ist ein Reizmagen.
Also es gehört sicher neben der körperlichen Untersuchung dazu ein Basislabor, eine Ultraschalluntersuchung und eine Endoskopie mit Biopsien. Das ist das, was wir fordern, um diese Diagnose dann letztendlich positiv stellen zu können. Ja, und ich glaube, mehr braucht es an dieser Stelle nicht. Ich komme vielleicht noch mal einmal zurück zu der Therapie. Es ist interessant, dass die Protonenbombenblocker, die ja die Säuresekretion hemmen, dass die wahrscheinlich auch über das Duodenum wirken. Auch da gibt es eine sehr interessante Studie dazu, dass das überhaupt nichts mit der Säurehemmung zu tun hat, sondern dass das andere Bausteine sind, die da zum Effekt führen, wenn ein Effekt da ist. Und noch ein interessanter Aspekt, es gibt ja auch eine ganze Menge Leute, die zum Beispiel wegen Reflux PPI kriegen und kriegen dann Oberbauchsymptome mit Blähgefühl, Druckgefühl und so weiter. Da wirken dann auch die von Ahmed angesprochenen Probiotika, die da untersucht wird, besonders gut. Also das sind vielleicht noch so Tipps für die Praxis, die man dann geben kann. Also Oberbauchbeschwerden nach PPI-Therapie wäre ja so eine spezielle Situation. Und ja, das drüber nachdenken, wie PPIs denn jetzt genau wirken. Es sind auch keine Magenschutzpräparate, so wie sie immer wieder verkauft werden. Aber sie haben offensichtlich einen Wirkungsmechanismus im Duodenum.
Aber Jochen, vielleicht nochmal, das ist ja auch letztlich etwas, was uns ja schon Jahre rumtreibt und wir immer wieder versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn die Patienten reinkommen und sagen, naja, ich bin schon mehrfach untersucht, ich bin schon mehrfach angeschaut worden, gastroskopiert worden, ich habe diese Beschwerden und das entspricht einer Gastritis. Das ist ja immer etwas und ich glaube, das müssen wir hier einfach unbedingt auch nochmal aufnehmen als Thema, weil wir da ja eigentlich ja gebetsmühlenartig seit, ich würde mal sagen, 15 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren drüber sprechen, dass das ja Reizmagenpatienten sind und keine Gastritis-Patienten, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Begriff Gastritis als klinische Krankheit ist ungefähr 100 Jahre alt. Das ist aus alten Textbüchern, als man noch nicht wusste, was dahinter steckt. Heute wissen wir, dass zwischen diesen einzelnen Gastritis-Typen, die wir kennen, und klinischen Symptomen praktisch keine Korrelation besteht. Auch nicht zum endoskopischen Befund, wenn man da irgendwelche Rötungen oder Erosionen sieht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns von diesem Begriff Gastritis als klinische Diagnose für Oberbauchbeschwerden lösen, weil das ja irgendwo impliziert, da ist eine Entzündung, das ist dann also nichts Funktionelles an der Stelle, sondern es ist eine Entzündung. Und bitte Doktor, machen Sie mir die Entzündung weg. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da hinterher sind. Und wir sollten auch hinterher sein, dass unsere Freunde aus der Pathologie gesunde Magenschleimhaut als gesunde Magenschleimhaut bezeichnen und nicht irgendwo bei jedem eine Gastritis attestieren, wenn die Patienten sich die Befunde dann aushernieren lassen und sehen da irgendwo Typ C Gastritis, was ja keine Krankheit ist, dann wird das missbräuchlich verwendet. Wie machst du das, Martin? Sprichst du über Gastritis als klinisches Problem oder blendest du das, wenn eben möglich, gegenüber dem Patienten aus?
Nein, also ich greife die Begrifflichkeiten, die der Patient verwendet, schon ein bisschen auf. Wenn sozusagen der Patient 10 Jahre lang mit dem Begriff Gastritis geführt wurde, dann erkläre ich ihm, dass im Endeffekt da oftmals ein Korrelat sein kann und dass im Prinzip jeder Magen so ein bisschen entzündet ist. Unser Magen ist ja nichts anderes als ein biologischer Mülleimer. Da kommt ja alles, was wir im Kühlschrank finden, erstmal an und dann findet da eine Abwehrschlacht statt. Ich habe selten einen Magen gesehen, der nicht ein bisschen eine rote Schleimhaut hat, weil er halt arbeitet. Aber erkläre dann auch relativ rasch, wenn sozusagen Beschwerden bestehen, dass wir dann eigentlich medizinisch vom Reizmagen sprechen. Und um das abzurunden, wir haben jetzt gesprochen über pflanzliche Präparate, wir haben gesprochen über Säuresuppression, das Für und Wider. Ahmed hat es vorhin kurz anklingen lassen. Es kommen dann auch möglicherweise Psychopharmaka mit zum Einsatz. Das ist in der Zweit- oder Drittlinientherapie, wenn die anderen Maßnahmen nicht ansprechen. Die Psychopharmaka setze ich dann aber selten ein, ohne gleichzeitig das Gespräch zu suchen, dass man eigentlich auch psychotherapeutisch aktiv werden kann. Dann sind manche Patienten erstmal ein bisschen verwundert, weil sie sich abgelehnt fühlen oder in eine Ecke gestellt fühlen, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern Wahrnehmung am Magen und Schmerzempfindung gehört halt zu Wahrnehmung und Schmerzgedächtnis, findet in den Nervenzellen statt. Und wenn ich die Nervenzellen behandeln möchte, dann habe ich die Möglichkeit, entweder mit Wirkstoffen, ja, und die fallen halt unter die Wirkstoffgruppe der Psychopharmaka. Ich nenne sie lieber Neuromodulatoren, das klingt so ein bisschen fröhlicher. Und die zweite Möglichkeit, Nerven zu behandeln, ist eben Psychotherapie und dann aber eine Verhaltenstherapie. Ja, Psychotherapie ist ja nicht einfach ein Verfahren, das immer gleich ist, sondern ich habe tiefenpsychologisch fundierte Verfahren und ich habe verhaltenstherapeutisch fundierte Verfahren. Und beim Reizmagen ist die Verhaltenstherapie ein ganz, ganz probates Mittel. Wir kommen so ein bisschen zum Ende unserer heutigen Runde zum Reizmagensyndrom. Ahmed, was ist denn deine Take-Home-Message für heute?
Erstens, wir sprechen vom Reizmagensyndrom und entsprechenden Leitsymptomen, aber wir haben natürlich eine starke Überlappung unter den Reizmagensubtypen und natürlich auch dem Reizdarmsyndrom, das ist klar. Und wir haben aber eine Menge an evidenzbasierten Therapien in der Hand, die wir unseren Patienten anbieten können. Und das sind vor allem die Phytotherapie. Hier gibt es wirklich eine erdrückende Evidenz mittlerweile für den Einsatz der Phytotherapie. Wir haben die unterschiedlichen Extrakte besprochen, die Kombinationen. Und insofern können wir da und kommen wir da eigentlich sehr weit. Und ich würde, und das vielleicht als Letztes, unbedingt in diesem Setting Reizmagensyndrom um jeden Preis in Anführungsstrichen versuchen, den Protonpumpenblocker zu vermeiden. Ich glaube, wir müssen insgesamt in Deutschland von dem Einsatz des Protonpumpenblockers runter. Das ist vielleicht nochmal ein Plädoyer. Und wenn es irgendwie geht, beim Reizmagensyndrom auch nicht einsetzen, obwohl es natürlich eine gewisse Wirksamkeit hat. Da gibt es auch die Studien. Aber wir haben genug andere Möglichkeiten, dass wir den Protonpumpenblocker nicht einsetzen müssen. Jochen, was meinst du als Schlussstatement?
Ich stimme dir völlig zu. Was ich spannend finde, ist die Geschichte um die Protonenpumpenhemmer. Die müssen raus aus der Erstlinientherapie für viele Patienten. Die haben an anderen Stellen ihren Stellenwert und sind sicher gute Medikamente. Und wenn wir das irgendwo hinbekommen, Phytotherapeutika, andere Maßnahmen in die First Line zu bekommen und die Protonenpumpenblocker vielleicht in die Second Line für bestimmte Situationen, dann haben wir vieles geschafft. Sie sind nicht ganz weg, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was ich gerne noch weiter ausgeführt sehe, wäre der Wirkungsmechanismus der Protonenpumpenblocker. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das über die Säurehemmung geht. Und es gibt ja auch erste Ansätze dafür. Und die Erkenntnisse zum Mikrobiom des Duodenums und die dort angreifende Therapie finde ich ebenfalls einen spannenden Punkt für die Zukunft.
Dann bleibt noch meine Take-Home-Message. Also ich sag einfach mal, wenn es im Magen drückt, dann ist ein guter Rat, Ruhe zu bewahren. Der Reizmagen ist wahnsinnig lästig, aber er ist zum Glück nicht tödlich. Und Diagnostik und Therapie vom Reizmagen sind sehr gut aufgehoben beim Hausarzt. Und der ist auch erste Ansprechperson bei derartigen Beschwerden. Liebe Zuhörer, das war's für heute wieder auf der Verdauungscouch. Unser Thema heute war alles rund um den Reizmagen und ich glaube, wir haben einiges im Zusammenhang mit dem Reizmagen diskutiert und fachlich einordnen können. Ich glaube, wir haben heute nochmal sehr gut gelernt, dass auch beim Reizmagen die Symptome in der Diagnostik führen und die Ausschlussdiagnostik beim Hausarzt orchestriert wird. Wir haben dann gelernt, es gibt viele Ursachen, man nennt es medizinisch ein multifaktorielles Geschehen. Führend ist sicher auch die Schmerzempfindung, die viszerale Hypersensitivität. Und wenn ich ein derartig multifaktorielles Geschehen habe, dann brauche ich eine Multitarget-Therapie. Und da gibt es verschiedenste Wirkstoffe. Führend sind sicher die pflanzlichen Präparate. Und um diese Präparate werden wir in der ganzen Welt beneidet. Wir bedanken uns für euer Interesse, hoffen, dass ihr heute wieder etwas Neues erfahren habt und vielleicht sogar den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.